Es gibt wohl kaum ein Thema, das uns so langfristig beschäftigt und beschäftigen wird wie die Klimakrise. Die Frage ist nicht mehr, ob wir handeln müssen, sondern wie und vor allem wie schnell. Klar ist, wenn wir jetzt auf die Bremse treten, laufen wir in eine Zukunft, die uns alle teuer zu stehen kommt. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. In wenigen Wochen ist es soweit und die Bundestagswahl steht an. Und deshalb machen wir da weiter, wo wir in der vergangenen Woche aufgehört haben und gehen in den zweiten Teil unseres Klimachecks Wahlprogramme. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was die Parteien für den Klimaschutz planen. Jetzt wollen wir herausfinden, wie realistisch sind diese Ziele und wo hakt es vielleicht. Energie, Verkehr, Gebäude. Die großen Baustellen sind klar, aber wer hat einen Plan, der auch umsetzbar ist und wo sind die großen Lücken? Darum geht es heute hier im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew, schön, dass ihr zuhört.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Wer will eigentlich was für die nächste Legislaturperiode? Darauf haben wir in der letzten Folge geschaut und auch diesmal haben wir viel vor. Wie versprochen ist meine Kollegin Esther Stefan wieder mit dabei. Hallo Esther.
Hallo Ina, schön wieder hier zu sein.
Ich freue mich auch. Das ging ganz schön zackig beim letzten Mal und Podcast ist ja leider auch nicht so richtig das Medium zum Nachlesen. Deswegen würde ich jetzt zum Start direkt vorschlagen, dass wir noch mal kurz zusammenfassen, was du im ersten Teil unseres Wahlprogrammchecks aus den Wahlprogrammen rausgefiltert hast. Und wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal auch angefangen mit der SPD, weil die im Moment den Kanzler stellt. Was haben die klimapolitisch vor? Erzähl mal.
Ja, die SPD setzt, das kann man sich eigentlich denken, stark darauf, da weiterzumachen, wo sie jetzt auch aufgehört hat. Und da ist ein ganz zentraler Punkt der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das bleibt einfach die Grundlage für alle weiteren Klimaziele. Außerdem wollen sie aber auch die soziale Gerechtigkeit in den Fokus rücken.
Und was steht im Wahlprogramm von CDU und CSU?
Dieses Programm, das steht unter der Überschrift Politikwechsel für Deutschland. Statt strikter Regeln wollen die CDU und CSU mehr auf marktwirtschaftliche Lösungen setzen. Der CO2-Preis ist dafür ganz entscheidend. Das heißt, über den Preis sollen Unternehmen und Leute eher gelenkt werden, klimafreundlicher zu handeln, anstatt durch andere Gesetze. Und im Programm wird das als Kontrast zur Ampelregierung dargestellt.
Und wie sieht es bei Bündnis 90 Die Grünen aus?
Das Klima ist für die Grünen eines der zentralen Themen im Programm neben der Wirtschaft. Sie sehen in der Klimawende auch eine Riesenchance. Ihr Ziel ist, dass Deutschland bis spätestens 2030 aus der Kohle raus ist und bis 2040 klimaneutral. Sie sagen, dass Klimaschutz niemanden zurücklassen darf. Und deswegen gibt es auch in ihrem Programm viele Ideen, wie Menschen finanziell entlastet werden können. Zum Beispiel soll es mehr Unterstützung für Haushalte geben, die auf umweltfreundliche Technologien umsteigen wollen.
Okay. Und was steht im Wahlprogramm der FDP?
Die FDP, die setzt darauf, dass der Markt einiges regeln kann und auf diese vielbeschworene Technologieoffenheit. Also Unternehmen und Privatpersonen, die sollen zukünftig selbst entscheiden können, welche Heizung sie nutzen, welches Auto sie fahren und so weiter. Und der Markt wird dann schon das klimafreundlichste Produkt am Ende ausspucken, weil der Rest einfach zu teuer ist.
Und womit will die Linke bei WählerInnen punkten?
Die Linke, die sagt ganz klar, Klimaschutz muss sozial gerecht sein und dafür braucht es massive Investitionen in erneuerbare Energien, einen fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr, das 9-Euro-Ticket soll zurückkommen und strengere Regeln für die Industrie. Die Linke, die sieht den Markt eher kritisch und sie setzt darauf, dass der Staat die Zügel in die Hand nimmt.
Welche Pläne offenbart das AfD-Wahlprogramm?
Die AfD, die stellt dieses Mal die Klimakrise nicht komplett in Frage, wie vor 4 Jahren noch, aber sie sagt im Grunde, das ist alles gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Die AfD lehnt die deutsche Klimapolitik komplett ab und fordert den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Außerdem wollen sie Subventionen für erneuerbare Energien beenden und die Kernenergie wieder ausbauen. Die AfD stellt die Klimaschutzmaßnahmen als Belastung dar, die angeblich den Wohlstand gefährden.
Okay, und zu guter Letzt das Bündnis Sarah Wagenknecht, das BSW. Was haben die zu bieten?
Das BSW ist eher ambivalent. Also sie sagen schon, dass die Klimakrise ein ernstes Problem ist, finden aber die aktuellen Strategien der EU und auch Deutschlands nicht gut. Denn das sei wirtschaftlich einfach schlecht und sozial ungerecht. Und deshalb setzt das BSW dann irgendwie sowohl auf Investitionen als auch auf die sogenannte Technologieoffenheit. Das ist alles ein bisschen schwammig.
Okay, danke dir, dass wir da nochmal durchgegangen sind. Das ist, glaube ich, ganz gut und ganz wichtig für den Hinterkopf. Und jetzt schauen wir, was von diesen Plänen eigentlich funktioniert, hast du gesagt. Wo sind Stolpersteine und was bedeutet das alles konkret für uns?
Ja, genau. Ich habe mir angeschaut, welche Ziele überhaupt realistisch und erreichbar sind und welche Maßnahmen entscheidend wären und wo die größten Probleme liegen.
Okay, cool. Magst du mal erzählen, was wir jetzt genau vorhaben?
Also heute schauen wir uns drei Dinge an. Erstens, wie realistisch die Klimaziele der Parteien sind. Zweitens, was konkret passieren müsste, damit wir diese Ziele auch erreichen. Und drittens, wo so die größten Herausforderungen liegen, also wie die Maßnahmen bezahlt werden sollen, wie die Maßnahmen bei den Leuten ankommen, ob das überhaupt auch umsetzbar ist.
Okay, und ich weiß, dass du auch wieder ExpertInnen befragt hast. Wer ist diesmal mit dabei?
Genau, ich habe heute eine ganze Liste dabei. Also wir hören nochmal Claudia Kempfert. Mit ihr hattest du Anfang des Monats schon mal gesprochen und abseits dieses Interviews konnten wir ihr auch noch ein, zwei Fragen zur Wahl stellen. Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und sie ist Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Dann habe ich mit Felix Eckert gesprochen. Er ist so ein Tausendsasser. Also er ist Jurist, Philosoph und Soziologe und er ist schon mehrfach vor Gericht gezogen, um eine wirksame Klimapolitik zu erstreiten. Außerdem ist Dr. Wiebke Zimmer mit dabei. Sie ist die stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende. Ihr Fokus liegt darauf, wie wir den Verkehr nachhaltiger gestalten können. Und dann habe ich noch mit Celine Weimar-Dittmar gesprochen, einer freien Journalistin, die als Klimajournalistin unter anderem für die Taz, den WDR und den Deutschlandfunk arbeitet.
Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Dann lass uns doch reinstarten und uns die energiepolitischen Ziele der einzelnen Parteien anschauen.
Genau, da geht es ja vor allem um die Frage, wie wir Strom erzeugen. Und tatsächlich hängt damit auch die Frage zusammen, wie die Kosten für uns VerbraucherInnen zustande kommen. Energieökonomin Claudia Kempfert hat erklärt, dass alle demokratischen Parteien den Ausbau der erneuerbaren Energien in ihren Programmen haben. Aber die Wege dahin, die sind sehr unterschiedlich.
Ja, sehr zentral zur Erreichung der Klimaneutralität ist der schnellere Hochlauf der erneuerbaren Energien. Das haben glücklicherweise alle Parteien auch in ihrem Programm drinstehen, dass die erneuerbaren Energien zumindest nicht abgewürgt werden sollen. Es gibt manche Parteien wie die Grünen oder auch die SPD, die noch einen größeren Schwerpunkt darauf legen. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt zur Erreichung der Klimaneutralität, aber auch, dass die Wirtschaft sich modernisiert, dass sie investiert in Energieeffizienz, in Energiesparen oder auch in grünen Wasserstoff beispielsweise, Elektromobilität.
Aber nur nicht abwürgen reicht ja nicht. Also was braucht es denn konkret?
Claudia Kempfert hat da klare Vorstellungen. Bürokratie abbauen, Planungsverfahren beschleunigen und den Strommarkt neu aufstellen.
Ja, der Ausbau der erneuerbaren Energien kann nur beschleunigt werden, indem alle Barrieren abgeschafft werden und die Rahmenbedingungen so angepasst werden, dass der schnellere Ausbau passieren kann. Bei der Solarenergie sehen wir, dass das im Moment das geht, aber es muss dann auch netzdienlich sein. Das heißt, wir brauchen hier eine bessere Digitalisierung, auch ein effektives Energie- und Lastmanagement. Und bei der Windenergie muss es darum gehen, dass man die Barrieren weiter runterfährt, die Bürokratie anpasst. Im Moment braucht man 7 Jahre im Schnitt, um eine Windanlage zu errichten. Das müssten 7 Monate sein. Und da gibt es erheblichen Nachholbedarf. In den Ämtern muss Personal aufgestockt werden. Die Bürokratie muss angepasst werden und Rahmenbedingungen erleichtert werden.
7 Monate statt 7 Jahre, huiuiui, das könnte ein Kraftakt werden. Was sagen die Parteien dazu?
Die hauen da jetzt keine konkreten Zahlen raus, aber zum Beispiel setzen die Grünen und die SPD darauf, viel mehr in Erneuerbare zu investieren und gleichzeitig bürokratische Hürden abzubauen. Die wollen also erstmal ordentlich anschieben. Die Union und die FDP, die gehen eher davon aus, dass der Markt und der steigende CO2-Preis und auch hier weniger komplizierte Vorgaben sinnvoller sind. Darüber haben wir auch in der letzten Folge schon im Kontext der Heizungen gesprochen.
Und wie sieht es mit dem Strommarkt aus? Ich erinnere mich, dass da letzte Woche Maya Göpel sich stark gemacht hat, einiges zu reformieren. Und es gibt auch so ein Stichwort, das schnell mal untergeht, die Netzentgelte. Kannst du das mal erklären?
Klar, das sind die Gebühren, die wir dafür zahlen, dass der Strom vom Kraftwerk durch die Leitungen bis in unser Zuhause kommt. Und das macht ungefähr 1/4 unserer Stromrechnung aus.
Und wer entscheidet, wie viel man da bezahlt?
Das kommt tatsächlich darauf an, wo du wohnst. In Gegenden, wo das Stromnetz stark ausgebaut werden muss, wie im Norden zum Beispiel, wo viel Windstrom produziert wird, sind die Netzentgelte oft höher. Der Strom muss ja erstmal in den Süden transportiert werden, wo mehr verbraucht wird. Und dieser Transport, der kostet.
Ja, krass, ganz schön unfair. Also nicht nur, weil ich mal Wahl-Norddeutsche gewesen bin, dass da, wo viel Energie passiert oder viel für die Energiewende passiert, dass die Leute da auch noch mehr zahlen.
Genau, das ist das Problem. Die, die eben bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien vorneweg sind, die zahlen auch noch drauf. Und das frustriert natürlich.
Wollen die Parteien das angehen?
SPD und Grüne wollen die Netzentgelte bundesweit angleichen. Die Idee dahinter ist, alle zahlen gleich viel, ganz egal, wo sie wohnen. Das würde dann ganz besonders den Norden entlasten.
Und was sagen Union und FDP dazu?
Die Union, die hält sich bei dem Thema ziemlich zurück. Sie setzt auch hier auf den CO2-Preis. Und die FDP, die will insgesamt am System festhalten, aber eher den Markt regeln lassen. Sie finden, dass das einfach der beste Weg ist, um die Kosten fair zu verteilen.
Okay, also wieder die alte Frage, brauchen wir klare Vorgaben oder lassen wir es auf den Markt ankommen? Was würde denn passieren, wenn man die Netzentgelte angleicht?
Also dann würden die Menschen im Norden, wo viele Windräder stehen, weniger zahlen müssen. Aber dafür könnte es eben im Süden, also in Bayern oder Baden-Württemberg, ein bisschen teurer werden. KritikerInnen sagen, das könnte dort die Akzeptanz für die Energiewende natürlich auch verschlechtern.
Okay, das klingt nach einem ziemlichen Balanceakt.
Ja, total. Aber wenn wir mehr erneuerbare Energien wollen, dann brauchen wir eben auch ein Stromnetz, das das Ganze packt und eine Kostenverteilung, die für alle passt.
Kommen wir zum Thema Verkehr. Das ist einer der Sektoren, in denen bisher ja ziemlich wenig passiert ist. Das kann man auch in unserem Podcast Teurer Fahren hören.
Absolut. Ich habe dazu ja mit Wiebke Zimmer von Agora Verkehrswende gesprochen. Und sie hat betont, dass wir eine doppelte Wende brauchen. Also sowohl die Energiewende im Verkehr, also wie betreiben wir eigentlich die Fahrzeuge, die wir nutzen, als eben auch eine Mobilitätswende, was dann die Frage ist, welches Fahrzeug nutzen wir eigentlich?
Naja, zentral ist, dass sowohl die Energiewende im Verkehr adressiert wird, als auch die Mobilitätswende. Jetzt als ein Beispiel, wir brauchen Instrumente, um sofort den Hochlauf bei den E-Pkw voranzubringen. Der, wenn man das freundlich ausdrückt, würde man sagen, stagniert im Moment. Also sprich, im letzten Jahr lagen wir bei einem Anteil von E-Pkw bei 13,5%. Im Jahr davor lag der Anteil noch bei gut 18%. Wenn wir da nicht schnell umsteuern, ja, dann werden wir, um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, tatsächlich Fahrzeuge vorher aus dem Bestand nehmen müssen, weil die eine bestimmte Lebensdauer haben, ne? Das heißt, die sind sehr lange auf der Straße unterwegs und das ist mit ein Grund, warum wir da ganz schnell den Hochlauf hinkriegen müssen und den sehr viel dynamischer. Und dafür brauchen wir zum einen so Preisinstrumente im Hinblick auf die Kfz-Steuer oder die Dienstwagenbesteuerung, die wir umgestalten müssten. Aber zentral sind da auch die sogenannten CO2-Flottengrenzwerte, das daran festgehalten wird.
Also auch hier ist Handeln eigentlich eher heute als morgen angesagt.
Genau, und das muss eben auch in mehreren Bereichen passieren. Also zum einen brauchen wir mehr Elektroautos, aber auch bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr. Aktuell sagt tatsächlich jede und jeder Dritte, dass sie oder er sich einfach nicht gut an den ÖPNV angeschlossen fühlt.
Und wie wollen die Parteien das angehen?
Die SPD, die setzt da auf einen Mix aus E-Mobilität, ÖPNV-Ausbau und bessere Rahmenbedingungen für die Schiene. Ein zentrales Ziel ist hier, dass mehr Güterverkehr auf die Bahn verlagert wird. Sie wollen außerdem das Deutschlandticket weiterführen und auch in den ländlichen Raum mehr Bus- und Bahnverbindungen bringen. Dazu kommen Förderprogramme für die Elektromobilität, insbesondere für Unternehmen und Haushalte, die sich aktuell kein E-Auto leisten können.
Wie sieht's bei den Grünen aus?
Die haben ziemlich ambitionierte Ziele. Und zwar wollen sie den CO2-Ausstoß im Verkehr bis 2030 halbieren. Dafür setzen sie auf strikte Vorgaben. Zum Beispiel soll es ein Tempolimit geben und mehr Strecken für Fahrräder sollen ausgebaut werden. Außerdem soll das Deutschlandticket wieder 49 € kosten. Da wurde ja jetzt zum Jahreswechsel der Preis erhöht. Die FDP will möglichst wenig Eingriffe von staatlicher Seite. Und deshalb heißt es auch hier, es soll erstmal alles möglichst offen sein, aber der CO2-Preis, der wird das schon regeln, dass die Leute und Unternehmen automatisch umsteigen auf klimafreundlichen Verkehr.
Okay, also eindeutig ein Kontrastprogramm. Und was sagt die Union dazu?
Auch die Union, die ist skeptisch gegenüber zu schnellen Veränderungen. Im Wahlprogramm steht, dass Klimaschutz im Verkehr vor allem sozial verträglich gestaltet werden muss. Sie lehnen strikte Vorgaben, so wie ein festes Ende für Verbrennerautos zum Beispiel, ab.
Und wie positioniert sich die Linke?
Die Linke, die geht da sehr viel radikaler ran. Das 9-Euro-Ticket soll zurückkommen und sie fordern perspektivisch einen fahrscheinlosen ÖPNV für alle, weil sie sagen, das ist einfach gerecht für alle und auch gut fürs Klima. Und ihr Ziel ist es, den Verkehr so umzugestalten, dass weniger Menschen überhaupt ein Auto brauchen.
Okay, ich sehe aber schon einen Punkt, der in fast allen Programmen auftaucht, ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
Ja, genau, weil mittlerweile hat sich schon weitestgehend auch durchgesetzt, dass der ÖPNV der Schlüssel zur Mobilitätswende ist. Aber da muss eben noch viel passieren, vor allem auf dem Land.
Und das kostet ja dann auch eine Menge wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist eine der großen Hürden. Die SPD, die Grüne und die Linke, die sagen, dass hier mehr Geld investiert werden muss. Zum Beispiel über Förderprogramme oder eine Lockerung der Schuldenbremse. Die FDP und die Union, die setzen hingegen eher auf private Investitionen und auf Marktmechanismen. Aber so oder so muss investiert werden, egal aus welchem Topf am Ende dieses Geld kommt. Und das wird eine Menge sein. Wiebke Zimmer hat da einen guten Punkt, der eben auch mit der doppelten Wende Mobilität und Energiewende im Verkehr zu tun hat.
Ganz zentral ist es, eine wirklich verlässliche und verfassungskonforme Finanzierungsstrategie zu entwickeln, um eben all die wirklich notwendigen Investitionen in Infrastruktur und öffentlichen Verkehr leisten zu können und auch für private Investitionen die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, also dass sich beispielsweise Menschen Elektrofahrzeuge kaufen. Das ist so ein Themenkomplex, der zentral ist. Der andere ist der Punkt, dass Industrie und Klima einfach sehr viel stärker miteinander verknüpft gedacht werden müssen. Jetzt Beispiel Elektromobilität wieder. Wir haben ja eine stark exportorientierte Automobilwirtschaft, die in den globalen Märkten vor allen Dingen dann wettbewerbsfähig bleiben wird, wenn sie das entsprechende Portfolio an Elektrofahrzeugen anbietet. Dafür brauchen wir einen starken nationalen Markt und auch da die verlässlichen Rahmenbedingungen. Und der dritte Themenkomplex wäre dieses Thema bezahlbare Mobilität für alle in der Stadt, aber eben auch auf dem Land. Wir werden weiter steigende Preise für Benzin und Diesel haben mit den steigenden CO2-Preisen. Und das wird dann vor allen Dingen für diejenigen eine Herausforderung, die noch auf das Auto angewiesen sind und sich die Investitionen in einen Elektro-Pkw gegebenenfalls nicht leisten können. Das heißt, wir brauchen eine bezahlbare Elektromobilität und wir brauchen die Alternative mit Bus und Bahn, die wirklich eine Alternative auch im ländlichen Raum darstellt. Das heißt, so eine Art Mobilitätsgarantie.
Und der Jurist Felix Eckert hat in unserem Gespräch auch den Emissionshandel als Hebel für den Verkehrssektor angesprochen. Den findet er erstmal gar nicht so schlecht, wenn er, wie er sagt, radikal durchgezogen wird.
Es geht um null fossile Brennstoffe und eine drastisch reduzierte Tierhaltung in kurzer Zeit. Nicht 2045, 2050, sondern in den nächsten Jahren. Das erreicht man am wirksamsten mit einem radikalisierten Emissionshandel, indem man das Cap so setzt, dass in wenigen Jahren bei den fossilen Brennstoffen null Emissionen erreicht. Restemissionen kann man dann immer negative Emissionen ausgleichen. Das ist der kostengünstigste, der freiheitsschonendste Weg, der ökologisch treffsicherste Weg, der bestimmte Probleme, die typischerweise bei Ordnungsrecht oder Subventionen auftreten, am sichersten vermeidet, wie zum Beispiel Rebound-Effekte oder Verlagerungseffekte. Und es ist der einzige Weg, der wirklich gut mit sozialem Ausgleich verbunden werden kann. Da kann man denn einkommensschwache Haushalte zum Beispiel beim Übergang finanziell unterstützen, ohne dass man die ökologische Treffsicherheit des Instruments unterläuft.
Felix Eckert meint also, dass wir noch mehr auf der europäischen Ebene ansetzen müssen, wenn wir echte Fortschritte wollen.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Wir haben jetzt viel über die Theorie gesprochen, aber was heißt das alles konkret für uns? Was müsste passieren, damit die Verkehrswende klappt?
Es braucht eine Mischung aus politischen Vorgaben, finanzieller Unterstützung und einem echten Umdenken.
Wir hatten ja in der vergangenen Woche schon mal darüber gesprochen, dass der Eindruck entsteht, dass die Klimakrise im Wahlkampf kaum wahrnehmbar ist und die Menschen offenbar auch nicht vordergründig beschäftigt. Migration, Wirtschaft und Krieg, mit diesen Themen lassen sich diesmal Wahlen gewinnen. So die Einschätzung eines Sozialwissenschaftlers, da habe ich ein Interview im Deutschlandfunk dazu gehört. Die Klimakrise scheint also demnach ein verbranntes Thema zu sein.
Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch und ich habe dazu mit Celine Weimar-Dittmar gesprochen. Sie hat sich mit den Programmen und der öffentlichen Kommunikation der Parteien beschäftigt und sie ist vor allem schockiert, dass Klima in den Programmen so wenig Thema ist.
Also es wird, so wie wir es auch gerade in der öffentlichen Debatte wahrnehmen, schon viel als Randthema behandelt und vor allem eigentlich grundsätzlich vor allem in Bezug auf Maßnahmen, die es schon gibt. Und so richtig ambitionierte Pläne für die Zukunft habe ich da jetzt bei niemandem so richtig gesehen. Aber so im allgemeinen Überblick merkt man, dass da gerade ganz schön mit, ja, eigentlich auch einfach gezögert wird, glaube ich, da irgendwie noch ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen überhaupt vorzustellen. Und es geht eigentlich eher darum, die Klimaschutzmaßnahmen, die wir schon haben oder über die wir schon sprechen, überhaupt zu behalten und zu verteidigen ganz viel.
Was heißt es konkret? Wo sind denn Ihrer Meinung nach die Lücken?
Celine Weimar-Dittmar sagt vor allem, dass wir so eine Menge populistische Narrative sehen, in denen die Klimakrise eigentlich nur als Belastung dargestellt wird. Und das sollte ihrer Meinung nach so gar nicht sein, weil ja am Ende, wenn wir nichts machen, alles nur noch teurer wird. Also die Folgen der Klimakrise zu bekämpfen, das wird einfach mehr kosten, als sie direkt anzugehen.
Ich finde allgemein, dass wir überhaupt, wenn wir jetzt uns das Wahlprogramm der CDU zum Beispiel ganz konkret angucken und es darum geht, irgendwie das Verbrennerverbot, was ja auch einfach faktisch kein Verbot ist, sondern es geht einfach darum, dass Neuwagen in Zukunft keine Verbrennerautos mehr sein können, die einfach, was faktisch in der Klimakrise so sein muss, wenn wir sie irgendwie stoppen müssen und dass davon gesprochen wird, dass das Verbrennerverbot aufgehoben werden soll, das Heizungsgesetz, wie es ja gerne irgendwie populistisch geframed wird, wieder zurückgenommen werden soll, dass wir zurück zur Atomkraft gehen sollen. Das sind alles so eigentlich Spinnerideen, also wirklich verrückte Ideen, die nicht mehr sind als populistische Narrative, wenn wir uns die Fakten in der Klimakrise anschauen. Also ich glaube, für mich ist es aktuell einfach eine große Diskrepanz in diesem Wahlkampf oder nicht nur für mich, sondern ich glaube, alle, die sich irgendwie mit Klima beschäftigen, eine große Diskrepanz zwischen den Fakten der Klimawissenschaft aktuell und ja auch der wirtschaftlichen Lage, in der wir stecken. Tatsächlich, also wenn wir Wirtschaft die ganze Zeit als großes Wahlkampfthema haben und dem, was da im Wahlkampf besprochen wird.
Und was könnte man dagegen tun? Also am Ende müssen oder wollen wir ja alle am 23. Februar eine fundierte, passende Entscheidung für uns treffen.
Genau, das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn insgesamt der Eindruck entsteht, hier werden überall Nebelkerzen gezündet. Aber Celine Weimar-Dittmar sagt, dass wir uns als WählerInnen nochmal klar machen sollten, was die wissenschaftlichen Fakten sind, die ja auch in zuverlässigen Medien aufbereitet werden. Und vielleicht auch mal konkret zu schauen, was macht denn die Partei, für die ich mich interessiere, mit diesen Fakten? Und im Zweifelsfall kann man auch einfach mal nachfragen.
Also ich glaube, das ist wirklich zum Teil schwer ist, wenn man jetzt nicht so tief drin steckt wie ich jetzt in dem Fall. Aber dass man einerseits, glaube ich, sich immer wieder daran erinnert, dass selbst wenn jetzt ein Friedrich Merz ankündigt, dass wenn die Industrie darunter leidet, dann würde er auch Klimaschutzmaßnahmen zurückschrauben, dass man sich daran erinnert, dass das irgendwie nicht so richtig stimmen kann. Also wirklich auch sich darauf zu berufen, dass man als Wählerin auch einiges schon weiß. Und die meisten wissen, dass wir raus aus Kohle, Gas und Öl müssen, wenn wir diese Klimakrise nicht weiter anheizen wollen. Und zum anderen ist es natürlich, dass es ja auch trotzdem zum Glück sehr viele gute Kolleginnen und Journalistinnen gibt und Medienhäuser, die gezielt Faktenchecks machen und Einordnungen liefern, jetzt auch im Rahmen des Wahlkampfs. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr ist, aber es gibt sie. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, jetzt gerade, glaube ich, vor allem gezielt danach zu suchen, weil es einem vielleicht nicht in den Headlines erzählt wird, was jetzt gerade Sache ist, klimapolitisch. Und dann auf Seiten wie Klimafakten, Korrektiv, die machen viel gezielte Faktenchecks, unterschiedliche, so ein bisschen, die Taz hat jetzt gerade eine ganze Themenwoche zu Klima und der Wahl gemacht. Also ich glaube, man muss leider gerade sehr gezielt nach Klimafacts im Wahlkampf, in dieser Wahl suchen. Aber wenn man sie sucht, dann findet man sie schon. Und im Zweifel natürlich bei den einzelnen DirektkandidatInnen vor Ort selbst nachzufragen und nachzuhaken. Ne? Also was hat mein Kandidat, meine Kandidatin in meinem Wahlkreis eigentlich klimapolitisch vor?
Da sind wir ja auf jeden Fall in ganz guter Gesellschaft, würde ich sagen. Esther, was bleibt heute hängen aus deiner Sicht? Wo stehen wir beim Thema Klimaschutz im Bundestagswahlkampf 2025?
Also die Ausgangslage, die ist klar. Es gibt riesige Unterschiede, wie die Parteien das Klimaschutz angehen. Die einen setzen voll auf klare Vorgaben und massive Investitionen, während andere auf den Markt vertrauen und davon ausgehen, dass Innovation schon alles lösen wird.
Und wo siehst du die größten Baustellen?
Also ganz klar, es geht einfach nicht schnell genug. Ob bei der Verkehrswende, dem Ausbau erneuerbarer Energien oder der Gebäudesanierung, wir verlieren im Moment eine Menge Zeit. Und gleichzeitig muss diese Transformation auch einfach auf stabile finanzielle Füße gestellt werden, weil gerade aus den meisten Wahlprogrammen noch nicht so richtig klar wird, woher das Geld für die gewünschten Projekte kommen soll.
Ja, gerade beim Thema Verkehr gibt es ja immer wieder Diskussionen, wie wir Mobilität bezahlbarer und klimafreundlicher machen können.
Genau, da könnte dann zum Beispiel das Deutschlandticket als ein gutes Vorbild auch funktionieren, findet Wiebke Zimmer.
Wir sind ja mit dem Deutschlandticket dann ersten Schritt gegangen, würde ich mal sagen, was in vielen Verkehrsverbünden tatsächlich die Preise deutlich gesenkt hat. Und da muss man dann in einem nächsten Schritt auch gucken, ob es die Möglichkeit gibt, sowas wie Sozialtickets anzubieten. Ich glaube nur, zentral ist, weil in der Diskussion um das Deutschlandticket hat kaum jemand mehr wirklich gerade in der politischen Debatte darauf gepocht, dass es nichts bringt, wenn man gar keinen Bus oder keine Bahnhaltestelle in der Nähe vor der Tür hat. Das heißt, zentral ist erstmal der Ausbau, dass wir da eine gute Taktdichte und eine gute Erreichbarkeit der Haltestellen haben.
Das ist ja genau das Problem. Es reicht nicht, ein günstiges Ticket anzubieten, wenn die Leute auf dem Land trotzdem keinen Bus oder keinen Zug nehmen können oder der nur einmal in der Stunde fährt.
Ja, genau. Das ist auch ein Punkt, wo wir alle auch ehrlich mit uns sein müssen. Mobilität darf kein Privileg sein für die, die in der Stadt wohnen. Wir haben darüber ja auch in der letzten Woche schon mal drüber gesprochen. Es braucht einfach massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und das nicht nur in Berlin oder München, sondern auch in ländlichen Regionen.
Ein anderes wichtiges Thema ist ja, wie ernst die Parteien das Thema Klimaschutz überhaupt nehmen. Es wird viel versprochen, aber am Ende zählt, was tatsächlich passiert.
Voll, es reicht halt nicht, dass Klimaschutz irgendwo im Wahlprogramm steht. Das Wahlprogramm ist ja auch einfach noch nicht das Programm, mit dem dann die Regierung startet. Sondern es geht darum, ob das, was da steht, wirklich Hand und Fuß hat. Und da hilft es vielleicht, sich genau anzuschauen, wie die Parteien vielleicht auch in der Vergangenheit gehandelt haben. Also wer hat da blockiert, wenn es ernst wurde? Und wer bringt auch vielleicht Gesetzesvorschläge ein, die wirklich was verändern können? Und da trennt sich dann eben oft die Spreu vom Weizen.
Danke dir für deine Analyse und das Gespräch, Esther.
Sehr gern.
Die Produktion für diese Folge hatte der wunderbare Tim Schmutzler. Dankeschön dafür. Bevor wir hier die Mikros ausmachen, kann ich schon mal verraten, was wir nächste Woche vorhaben. Da geht es um die These, dass unser Gehirn ein Klimawandelleugner ist. Darüber spreche ich mit Lea Dohm. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und hat vor ein paar Jahren den Verein Psychologists for Future mitgegründet. Gemeinsam haben sie und ihre KollegInnen gerade einen Aufruf rausgebracht zur Bundestagswahl und Klimathemen. Sie sagen, es ist höchste Zeit für uns und unserem Planeten etwas zu tun. Ja, und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann abonniert den Klima-Podcast von Detektor FM gerne, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Ich bin Ina Lebedjew und ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss!
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.